Pausengespräch. 20 Minuten aus der Semperoper Dresden.
Guten Tag, liebe Zuhörende. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Pausengespräche. Mein Name ist Susanne Springer. Ich leite die Abteilung Kommunikation und Marketing. Und ich bin heute verabredet mit Romy Krüger. Romy Krüger ist Theatermalerin im Malsaal der Sächsischen Staatstheater. Die Sächsischen Staatstheater sind ja die übergeordnete Marke von Semperoper und Staatsschauspiel. Die Werkstätten, wozu auch der Malsaal gehört, arbeiten für beide Häuser, also für das Staatsschauspiel und für die Staatsoper, die Semperoper Dresden. Romy Krüger, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Gleich eine Frage als erste Frage, die ja so organisch ist wie immer für ein Pausengespräch. Seit wann sind Sie denn als Theatermalerin hier in unserem Hause bzw. bei den Sächsischen Staatstheatern beschäftigt?
Also ich habe 2010 hier angefangen, sind schon ein paar Jahre jetzt.
Und wie sind Sie zu dem gekommen, was Sie jetzt sind? Also es erfordert ja doch eine recht lange Ausbildung, soweit ich das weiß. Darüber können wir vielleicht auch später nochmal im Detail sprechen. Was haben Sie vorher gemacht und wie war Ihre Ausbildung? Können Sie das vielleicht ein bisschen erzählen?
Also das ist ja, also mit der Theatermalerei, das ist ja immer so auch so ein gewisses Talent, das erforderlich ist. Und das hat sich bei mir schon in der Kindheit gezeigt, dass ich einfach auch immer fasziniert vor Stifte der Regalen stand. Das war schon der erste Impuls. Und genau, und schon in der schulischen Laufbahn hat sich das abgezeichnet. Es gab die Möglichkeit des künstlerisch-musischen Profils. Und dort hatte ich eine sehr engagierte Kunstlehrerin, die mich einfach auch so ein bisschen auf den Weg gebracht hat. Und dann ging das immer so weiter. Sie hat mich sensibilisiert für künstlerische oder kulturschaffende Berufe und dadurch habe ich dann mal geguckt, was mir gefällt. In dieser schulischen Ausbildung war ja Theater spielen, Theater machen und so alles dabei, malen, zeichnen, Musik. Und dann hat sich das so langsam dahin entwickelt und ich habe erstmal Praktika gemacht im Theater Meining und dann bin ich weiter nach Berlin zur Berufsausbildung, zur Bühnenmalerin. Und habe mich dann schließlich entschieden, das auch zu studieren. Und so bin ich hier in Dresden gelandet. Genau, und dann konnte ich ja durch das Studium so ein bisschen auch mal gucken, wo es hingeht. Und habe mich hier beworben und gar noch nicht damit gerechnet, hier wirklich auch anzufangen. Weil ich hatte noch nicht mal das Diplom in der Tasche. Ich steckte mitten im Diplom. Und habe dann gedacht, ich mache das jetzt hier einfach mal mit. So ein Bewerbungsgespräch ist immer gut für die Routine. Und dann hat's gleich geklappt und dann bin ich hier gelandet.
Und dann sind Sie also seit 2010 jetzt genau Hier in Dresden an den Staatstheatern engagiert als Theatermalerin. Vielleicht muss man, wir haben ja jetzt ein Hörformat. Vielleicht muss man ein bisschen beschreiben. Wir reden über einen sehr visuellen Beruf. Auch beschreiben, wo Sie arbeiten. Der Malsaal, das geht mir immer so, wenn ich da hinkomme. Das ist ja ein ganz faszinierender Ort. Mhm. Ein sehr großer Raum, sehr hell mit Oberlichtern, mit einer Empore noch, wo man eben auch von oben dann runtergucken kann auf die Bühnenprospekte, die gemalt werden, die auf dem Boden liegen meistens. Und da bemalt werden und dann hat man von oben halt die Draufsicht. Und er sieht vor allen Dingen jeden Tag anders aus. Eigentlich ein ganz, ganz toller Arbeitsplatz. Wie empfinden Sie das?
Auf jeden Fall. Also es ist wirklich die Großzügigkeit des Raumes. Sie ist schon auch für mich immer noch beeindruckend. Und natürlich unter Tageslicht zu arbeiten, für die meisten Bühnenberufe ja gar nicht so typisch. Für uns ist es natürlich essentiell. Und immer Raum zu haben und Platz zu haben, ist für uns natürlich auch wichtig, auch wenn man nicht glaubt, dass es in diesem 1000 Quadratmeter Raum immer wieder verdammt eng wird, weil ganz viele Produktionen nebeneinander laufen und wir dann natürlich nicht nur Malereien auf dem Boden aufgespannt da liegen haben, sondern auch ganz viele Konstruktionsteile von den Stahlunterkonstruktionen und Holzwänden und so weiter. Also es wird oft ganz voll, weil auch der Malsaal die letzte Station ist, bevor dann die ganzen Dekorationsteile ausgeliefert werden. an die Bühne.
Sie sagen es gerade, also im Grunde genommen wird ja schon viel in den anderen Werkstätten, es gibt ja noch zahlreiche weitere Werkstätten in den sächsischen Staatstheatern, wird ja schon ganz viel vorproduziert. Also es gibt eine Stahlkonstruktion, also Metallbauer, es gibt eine Tischlerei, es gibt eine Polsterei und am Ende landet eigentlich meistens alles tatsächlich im Mahlsaal, um dort endgefertigt zu werden. Aber es gibt natürlich auch viele Dinge, die sie von 0 bis 100 produzieren. Sprich, also wenn wir nochmal über die Bühnenprospekte reden, das sind häufig die Aushänge, die einen Hintergrund bilden können in einem Bühnenbild. Dann stellen sie die ja her nach Vorlagen der BühnenbildnerInnen und müssen ja häufig dann auch von einer kleinen Vorlage auf ganz große Dimensionen übertragen. Wie funktioniert das? Wie gehen Sie da vor?
Ja, also es fängt immer erstmal damit an, dass wir also im besten Falle eine kleine Vorlage vom Bühnenbildner geliefert bekommen, diesmal mehr, mal weniger detailliert. Und da gab es natürlich im Voraus gibt es immer Absprachen darüber, was die Intention ist. Und dann machen wir uns eigentlich erstmal daran, ein Raster auf die Vorlage aufzubringen. Also ganz klassisch, dieses Quadratnetz wird dann im Maßstab genauso groß auf unsere Malunterlage. Also meistens ist das ein Bühnennessel, also ein Baumwollstoff, dann aufgebracht. Und das machen wir meistens, spannen wir das mit Schnüren auf, weil das ja in diesem riesigen Format dann oft gar nicht geht, Striche drauf zu ziehen. Außerdem stört es dann auch oft bei der Malerei, die danach kommt. Und dadurch hat man einfach schon mal eine Orientierung. Durch dieses Quadratnetz, das sich sowohl auf der kleinen als auch auf dem großen Untergrund befindet, kann man sich schon mal orientieren und dann geht es los und wir zeichnen Stück für Stück mit einem Kohlestab. Also wir stehen auf den Arbeiten und haben dann einen langen Bambusstab in der Hand, in dem ein Stück Kohle steckt. Und damit zeichnen wir dann vor, was für uns nötig ist. Also bei Figuren natürlich erstmal die Figur, Bäume, Wald, also alles, was das Bild dann darstellt am Ende. Danach der Vorzeichnung kommt diese ganze Quadratur wieder ab. Also wir spannen dann diese Stricke wieder ab, weil sie dann stören würden beim Malen. Und wir festigen die Kohlezeichnung, die ja in dem Moment noch wieder sich abtragen lässt, weil ja Kohle ganz staubig ist, festigen wir dann mit Pinsel und Farbe. Meistens mit ein, manchmal auch mit zwei, drei Tönen, die sich in diesem Bild sowieso befinden. Also das nennt sich dann Tinterung. Und dann hat man schon mal, da legt man dann auch gleich Licht und Schatten so ein bisschen an, um das immer weiter aufzubauen. Und dann geht es in die ersten Farbschichten, meistens eine farbige Untermalung und dann bis hin zu den letzten Lichtern und Schatten. Und dann ist eigentlich die Malerei abgeschlossen.
Ich denke jetzt daran, da war ich mal bei Ihnen auch im Malsaal zum Besuch. Da haben Sie gerade gemalt an dem Abendmahl, also an einer Kopie des Abendmahls von Da Vinci für die Hugenotten, Les Huguenots. Das war eine ganz beeindruckende Arbeit und vor allen Dingen haben Sie mir damals auch erzählt, Sie haben so bestimmte Techniken sich ausgedacht, um auch das Daherkommen dieses Bildes, was ja nun schon ein paar hundert Jahre alt ist, irgendwie imitieren zu können. Wie machen Sie das oder ist da einfach auch Fantasie gefragt?
Ja, das auf jeden Fall und es hat auch jede Malerei hat ihre eigenen Ansprüche. Also wir machen nur Prototypen, kann man eigentlich sagen. Und deshalb ist es auch für uns immer wieder spannend. Es gibt so bestimmte Techniken, die man immer wieder anwenden kann. Also man entwickelt dann über die Jahre so ein Repertoire. So ist es eben auch bei dem besagten Abendmahl gewesen. Da geht es ja auch hauptsächlich um diese Morbidität der Wand. Und wir haben das ja nur mit Farbe auf Stoff versucht zu imitieren. Also ja ganz andere Voraussetzungen, als es ja im Original ist. Und das ist schon unsere Aufgabe als Theatermaler und Malerin immer, bestimmte Oberflächen zu imitieren. Das kommt immer und immer wieder und ist auch eine der Aufgaben. Und in dem Fall haben wir uns zum Beispiel Schaumstoffwalzen genommen und haben da kleine Löcher reingerissen, damit man, wenn man damit walzt, wie so eine löchrige Struktur hat danach.
So eine Brüchigkeit genau. Dann, ne, ist da
und
entstanden.
Die haben wir eben genommen, wir haben mit dem Pinsel gemalt, haben das mit diesen Walzen überwalzt, haben reingesprenkelt mit dem großen Pinsel. Und durch die Überlagerung dieser verschiedenen Strukturen und noch so ein paar Lichter und Schatten an den richtigen Stellen haben wir dann sozusagen versucht, das Dreidimensionale im Zweidimensionalen darzustellen, genau.
Also das war wirklich, das war schade, dass man es jetzt nicht sehen kann, sondern wir nur darüber sprechen können, aber das war wirklich eine unglaublich beeindruckende Arbeit.
Also es war wirklich ganz interessant für uns und auch gut so, dass die also auch neue Techniken Einzug halten in die Theatermalerei. Es ist ja nicht immer so schön für uns Theatermaler, wenn die neuen Techniken Sachen übernehmen, die wir eigentlich oft malerisch lösen. Und zwar war das in dem Fall so, es gab dieses Bild auf der Bühne viermal und zwar viermal in verschiedenen Größen. Und die Herausforderung wäre, wir hätten es viermal malen müssen und das hätte wirklich jeden zeitlichen Rahmen auch gesprengt. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, wir malen das Größte, das vorne im Portal hängt, das größte Bild. Und von diesem Bild wird eine Reproduktion gemacht, also eine Fotografie. Und von dieser Fotografie wurden Drucker angefertigt. Und dadurch, dass man aber so eine große Reproduktion hatte, dadurch, dass wir eben so eine hochauflösende Fotografie dann von der Malerei hatten, konnten die Drucker auch halbwegs gut aussehen, weil das ist immer das Problem von großformatigen Drucken und rettet unseren Berufsstand auch ein bisschen, dass die dann meistens sehr verpixelt aussehen. Und das ist eben in dem Fall
okay. Sie sprechen es gerade an, also im Grunde genommen diese, also wir arbeiten ja in einer Live-Kunst. Mhm. Wir machen alles live, die Sängerinnen singen live, das Orchester, die MusikerInnen der Staatskapelle spielen live. Es ist also wirklich, das ist ja auch der Zauber, den letztendlich Theater und Oper auch ausmacht. Wie wichtig ist dann ein gemalter Hintergrund im Vergleich zu einem gedruckten oder aus verschiedenen technischen Dingen zusammengesetzten Hintergrund? Was macht den Charme aus? Können Sie das vielleicht nochmal auch aus Ihrer Warte heraus beschreiben?
Ja, also es ist natürlich, also es kommt immer darauf an, was der Bühnenbildner, die Bühnenbildnerin wollen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Gibt es ein bewusstes Arbeiten einfach auch mit den modernen Technik, auch mit den Brüchen, die dadurch entstehen, oder will ich eine ganz klassische Sache auf die Bühne bringen? Und was vor allen Dingen auch eine wichtige Sache ist, ist, dass wenn ich einen großformatigen Druck machen möchte, muss einfach die kleinformatige Vorlage hundertprozentig stimmen. Und das ist fast nie der Fall. Wir haben immer als Theatermaler und Theatermalerin die Aufgabe, Sachen zu optimieren, und das kann ein Drucker, der ist ja nur die Maschine, kann das nicht. Und ne, die Bühnenbildner und Bühnenbildnerinnen kommen oft an und sagen, ja, ich stelle mir das in ungefähr so vor, bringe zum Beispiel ein Foto von einem Wald und es ist nur ein Ausschnitt und vielleicht noch mit dem Satz, ich wünsche mir einen vitalen Frühlingswald. Und das ist das, was die Maschine nicht kann. Und dann geben wir sozusagen das von uns mit rein, um das dazu zu machen. Und oft ist es auch so, die Vorlage ist ein kleiner Ausschnitt. Wir müssen es aber auf 50 Meter Länge produzieren, weil einfach der Bühnenrundaushang dann diese Ausmaße erfordert. Und dadurch können wir einfach dann ganz viel korrigieren, was die Maschine nicht kann.
Gehen Sie dann auch in den Wald und gucken sich nochmal einen Wald an? Also ich meine, muss natürlich dann mit der Jahreszeit stimmen, wenn es jetzt der Frühlingswald sein soll und Sie müssten es jetzt malen, wäre es ein bisschen schwierig im Herbst. Aber ja. gehen Sie los und gucken auch anders auf die Welt und auf Dinge, wenn Sie dann die Aufgabe haben, dieses oder jenes dann malerisch umzusetzen?
Also es ist, glaube ich, prinzipiell so, dass Leute, die sich mit Malerei oder Theatermalerei beschäftigen, sowieso, glaube ich, einen speziellen Blick auf die Dinge haben. Also das ist immer so. Also bei mir ist das auch im Urlaub. Wenn ich da sitze, dann gucke ich mir Sachen an und wahrscheinlich mit einem ganz anderen Blick. Also ich habe dann auch ein Faible für verrostete Schiffe oder so, wo andere denken, ach so. Weil man einfach immer studiert, wie die Oberfläche aussieht. Und wenn man gerade an so einem Projekt ist, wie zum Beispiel Wald, dann kann man auch ganz schlecht loslassen in der Freizeit davon. Also es ist wirklich so, wenn ich dann in den Wald gehe, gar nicht unbedingt bewusst, um mir den anzugucken, passiert es trotzdem einfach immer, dass man guckt, ach ja, ach so, genau. Stämme sind eigentlich nicht braun, Stämme sind schwarz. Also das sind natürlich die allerersten Schritte, die man macht, als Malerin oder Maler, sich wirklich das genau anzugucken und zu beobachten. Und so ist es eigentlich immer. Also es ist nicht unbedingt direkt vor oder während einer Arbeit, sondern man hat, glaube ich, immer so einen sensibilisierten Blick auf die
also
Umwelt.
Also im Grunde genommen ja. Permanentes Schauen und durch das Schauen dann auch zu lernen. Genau. Sie sind studierte Theatermalerin. Sie haben hier in Dresden an der Hochschule studiert. Als was sehen Sie sich? Sehen Sie sich eher als Künstlerin oder als Handwerkerin? Oder wie ist die Mischung von beidem?
Genau, das trifft's, glaube ich. Also wir sind schon die Schnittstelle zwischen Kunst und Handwerk. Und das ist auch, glaube ich, das, was es für mich interessant macht, dass es, dass man eben ganz viel handwerkliches Geschick braucht, um diesen Beruf machen zu können, aber eben ohne die künstlerische, ohne diesen künstlerischen und ästhetischen Blick es einfach nicht gehen kann. Also man muss so viele Entscheidungen treffen, während man malt, selbst wenn für den Laien vielleicht die Vorlage ganz klar aussieht, gibt es ganz viele Dinge, die man einfach auch immer vom Kleinen ins Große übersetzen muss. Und da braucht es einfach auch diesen ästhetischen Blick dafür. Und deswegen würde ich es eben auch als Kunsthandwerk bezeichnen. Das ist genau das.
Im besten Sinne des Wortes. Genau. Das wird ja häufig so despektierlich benutzt. Aber in dem Fall ist es wirklich, glaube ich, Kunst und Handwerk in der Kombination. Genau. Und es ist tatsächlich, also aus meinen Beobachtungen heraus, wenn ich eben ab und zu bei Ihnen zu Besuch bin, wirklich eine hohe künstlerische Anforderung, die hinter den einzelnen malerischen Produkten, sage ich jetzt mal, steht, die dann am Ende ein Bühnenbild dann auch ausmachen. Ich denke zum Beispiel auch noch an den, das war glaube ich ein Kollege von Ihnen, der den Isenheimer Altar nachgemalt hat für Matthias der Maler damals, eine Produktion vor ein paar Jahren bei uns. Das war eine ganz großartige, natürlich war es ein Imitat quasi, aber eine ganz großartige malerische Arbeit, die er da abgeliefert hat. Das war schon toll.
Ja.
Schauen Sie sich die Stücke, für die Sie die Bühnenbilder machen, die schauen Sie sich sicherlich auch an. Mhm. Ist es dann nochmal was ganz anderes für Sie? Oder denken Sie manchmal, oh Gott, da hätte ich vielleicht doch irgendwie das oder jenes oder so? Gibt es sowas? Oder sind Sie meistens, dass Sie denken, wow, sieht ja gut aus?
Ja, also ich glaube, es geht auch, würde ich sagen, allen, die am Theater arbeiten, hinter der Bühne, so dass sie mit einem anderen Blick dann sich Stücke anschauen als vielleicht ein Zuschauer, der gar nichts damit zu tun hat. Und klar ist es so, dass ich in erster Linie eigentlich schon das Stück dann genießen möchte. Aber trotzdem ist es immer auch wichtig zu prüfen, ob das funktioniert oder wie das funktioniert, was man gemalt hat. Also gerade Licht-Schatten-Verhältnisse und auch wie defizilwertig beim Malen, das lässt sich immer wieder erst auf der Bühne dann stellt sich das dann erst heraus und das ist gut, wenn man sich's anguckt, weil es ein ständiger Lernprozess einfach auch ist. Ja.
Ja, und vor allen Dingen kommen ja natürlich auch die anderen Künste noch dazu. Also die Lichtgestaltung ist ja eine ganz wichtige Gestaltungsmöglichkeit auch noch, dass man dann den gemalten oder überhaupt in Bühnenbildern einfach dann nochmal ein Leben einhaucht, was ja ganz wichtig ist. Und am Ende natürlich auch die DarstellerInnen, die SängerInnen, die dann eben das Ganze mit Leben füllen, sicherlich. Haben Sie denn etwas, auf das Sie in Ihrer Arbeit, die Sie bislang für unsere Häuser geleistet haben, auf was Sie ganz besonders stolz sind? Gibt es da etwas, wo Sie sagen, boah, das ist mir super gelungen, das ist toll?
Also stolz ist, glaube ich, schwieriges Wort, aber es gab auf jeden Fall Herausforderungen wie das Abendmahl, das für mich schon auch wirklich eine große Sache war und ich auch froh bin, wie es dann am Ende geworden ist, weil auch gerade Figur und noch so ein bekanntes Bild ja schon wirklich eine große Herausforderung sind. Und wenn man es dann einmal so durchgestanden hat, hat man richtig viel gelernt dabei. Also es ist ja wirklich immer, also auch nach 10 Jahren, immer noch viel Lernen bei der Arbeit. Und ja, was noch eigentlich, genau, schon allein die schiere Größe von diesem Wald von Orlando, das war damals auch ein Rundaushang, von dem man gar nicht viel gesehen hat. Das ist natürlich auch ein Teil, mit dem man als Theatermaler und Theatermalerin zurechtkommen muss. Aber der war einfach riesig, es waren 50 Meter. Und wir haben das zu zweit gemalt in 3 Teilen. Also wir haben immer wieder umgespannt, weil schon unser Malsaal nur 50 Meter Länge hergibt. Von daher könnte ja dann nichts anderes mehr stattfinden. Und dann ist es schon so, wenn man das dann wirklich durch hat, dann kann man sich schon so ein bisschen auf die Schulter klopfen.
Ja, ja, das hört sich gut an. Ich höre jetzt schon wieder unsere Pausenklingel. Wir haben nur noch wenige Minuten für unser Gespräch. Eine Frage Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Sie sind ja jetzt noch in einem Alter, kann ich jetzt auch unseren Zuhörern sagen, so noch nicht so weit fortgeschritten. Das heißt, Sie haben noch etliche Berufsjahre vor sich. Haben Sie etwas, wenn Sie jetzt die große Wunschkiste aufmachen könnten, was Sie sich wünschen würden?
Oh, das ist gar nicht so eine einfache Frage. Also prinzipiell finde ich, also bin ich an meiner Position schon zufrieden und glücklich. Was ich mir vielleicht wünschen würde, ganz allgemein, immer wach zu bleiben im Sinne von aufmerksam und die richtigen Gelegenheiten zu erkennen dann auch vielleicht. Und ich würde sagen, wenn sich der Wunsch erfüllt, dann erfüllen sich ganz viele andere Wünsche automatisch mit.
Ein sehr schöner Wunsch, immer wach zu bleiben, weil letztendlich ist es natürlich für uns alle, für unseren Beruf ganz wichtig, dass wir immer um uns rum gucken und neue Strömungen aufnehmen und uns weiterbilden. Und sei es nur, dass man mal wieder durch den Wald geht und nach den Bäumen schaut. Und eine allerletzte Frage noch, haben Sie aus dem aktuellen Spielplan vielleicht, oder vielleicht auch aus dem, der gerade nicht läuft, haben Sie Lieblingsstücke?
Das ist schwierig. Also beziehen Sie sich nur auf die Oper oder auch aufs Schauspiel?
Jetzt beziehe ich mich mal nur auf die Oper.
Okay. Also ich fand damals, obwohl es theatermalerisch gar nicht die Herausforderung für uns war, Pelléas und Mélisande fand ich toll. Das war für mich wirklich sehr beeindruckend.
Für mich auch, ja.
Ja. Und ja, doch, das war eigentlich so das beeindruckendste Stück für mich.
Mussten Sie da eigentlich bei Pelléas et Mélisande, waren Sie da im Mahlsaal tätig? Weil ich erinnere mich nur an diesen riesigen Drahtkubus, der aus diesem gebogenen Draht gebaut wurde.
Ja, also es war für uns keine künstlerische oder malerische Herausforderung, es waren einfach nur Oberflächenbeschichtungen. Also ganz viel, es wurde ja viel mit Kupfertönen gearbeitet und silbrigen Tönen und das war eigentlich ganz viel nur Stahl und es war fast alles nur Stahl. Genau, aber trotzdem hat es einfach eine unglaubliche Wirkung auf der Bühne gehabt, fand ich, ja. Und von den Stücken, die jetzt vielleicht eher meine Arbeit betreffen, sind es dann schon die Hugenotten, ja.
Genau. Ja, aber die Hugenotten sind auch, also jetzt mal unabhängig von dem Da Vinci,
genau,
ist gesamt. Auch wirklich gesamt einfach eine schöne Produktion.
Genau.
Aber der Da Vinci, der ist auch sehr beeindruckend und ich finde, es ist auch sehr beeindruckend, wie dieses Bild dann eben tatsächlich in der Perspektive dann immer kleiner wird bis nach hinten hin. Das ist schon eine tolle Idee gewesen, auch von dem Bühnenbildner. Romy Krüger, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Pausengespräch, was jetzt schon wieder leider zu Ende ist. Wir könnten noch viel mehr reden, wir könnten reden noch mehr über Ihre Ausbildung, was Sie alles da gelernt haben und gemacht haben. Aber da müssen wir uns vielleicht einfach noch ein zweites Mal verabreden. Ich bedanke mich ganz herzlich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, gern, danke und Tschüss.